Das ist erst vor etwa 2 Wochen passiert. Ich lebe in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit meinem langjährigen Freund Mark. Wir sind Freunde, seit wir Windeln trugen. Und jetzt sind wir beide 22 Jahre alt und studieren an der Uni. Wir sind ganz normale Typen. Ich spiele Videospiele, johle und pfeife Frauen hinterher. Ich halte mich für einen ganz gewöhnlichen Kerl. Mark ist genauso, nur dass er schwul ist, aber das ist völlig irrelevant dafür, wer er als Mensch ist. Bevor ich mit der Geschichte anfange, möchte ich nur sagen, dass ich nicht homophob bin. Genau das, was Homophobe sagen. Aber ich habe eine lesbische Schwester und einen bisexuellen kleinen Bruder. Meine armen Eltern, eine lesbische Tochter, ein heterosexueller Sohn und ein bisexueller Sohn. Mark wurde wie ein Bruder für mich großgezogen, also noch ein Schwuler dazu. Naja, zur Geschichte. Letzten Monat, etwa am 3. November, wenn ich mich richtig erinnere, brachte Mark einen Typen mit nach Hause. Er war sehr gut aussehend, glatt rasiert, trug die Überreste eines Anzugs, war in unserem Alter, vielleicht 25. Mark sagte, er heiße Chad. Das war sein neuer Schwarm. Ich begrüßte Chad und hieß ihn in unserem bescheidenen Zuhause willkommen. Chad war super. Er spielte Halo mit mir, wir redeten über Autos, er bot mir an, mir einige seiner Call of Duty-Spiele zu leihen, wenn er das nächste Mal käme. Selbst ich bekam ein bisschen einen Crush auf den Typen. Das ging etwa 2 Wochen so. Chad kam vorbei, Mark kochte ihm Abendessen und danach hing Chad mit mir ab. Ich mochte ihn echt. Eines Abends beschloss ich, früh schlafen zu gehen, weil ich am nächsten Tag eine Prüfung hatte. Chad und Mark blieben noch auf, um einen Film zu schauen. Ich hörte sie in Marks Zimmer gehen, aber kurz darauf schlief ich ein. Es mussten etwa 3 Stunden vergangen sein, als ich durch das Geräusch meiner sich schließenden Zimmertür aufwachte. Normalerweise schlafe ich wie ein Stein. Ich könnte selbst bei Bauarbeiten um 5 Uhr morgens mit offenem Fenster schlafen. Aber das weckte mich. Halb schlafend und etwas genervt blinzelte ich, um zu sehen, was das Geräusch verursacht hatte. Ich konnte Chad kaum erkennen. Er trug kein Shirt und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an, mit einem Ausdruck voller Angst im Gesicht. Ich bekam eine Gänsehaut und wurde sofort hellwach. »Was machst du da, Chad?«, fragte ich, während ich mich aufrichtete und das Licht einschaltete. Chad fasste sich und setzte ein normales Gesicht auf. »Ich dachte, du hättest mich gerufen«, flüsterte er, als wolle er nicht, dass es jemand hört. Er benahm sich sehr merkwürdig und es machte mir ein ungutes Gefühl. Wir schauten uns etwa 10 bis 15 Sekunden lang unangenehm an. Dann entschuldigte er sich und ging. Am nächsten Morgen tat Chad so, als wäre nichts passiert. Ich konnte danach kaum noch schlafen. Ich erzählte Mark, was passiert war, und er schien nicht besorgt. Er meinte, Chad sei wahrscheinlich schlafgewandelt oder hätte geträumt. Ich war nicht überzeugt, aber ich vergaß es bald. Ich studiere Vollzeit und arbeite Vollzeit. Ich habe keine Zeit für persönliches Drama. 2 Nächte später kam Chad wieder. Ich war erkältet, also nahm ich NyQuil und ging ins Bett, nachdem ich mit Chad ein paar Runden Assassin's Creed gespielt hatte. Es war etwa 5.30 Uhr oder 6 Uhr morgens, als ich hörte, wie sich meine Zimmertür schloss. Ich erinnere mich daran, weil ich die Augen öffnete und direkt auf den Wecker schaute. Doch bevor ich verarbeiten konnte, was passierte, spürte ich eine Hand, die mir den Mund zuhielt, und eine andere, die mir heftig gegen den Hals schlug. Ich begann zu würgen. Es war Chad. Er war auf mir, und ich kämpfte, um ihn loszuwerden. Ich stieß ihn gegen die Wand, was ihn nur für einen Moment aufhielt. Ich rollte auf den Boden, aber ich konnte wegen des Schlags an meinem Hals nicht sprechen. Chad packte mich, hielt mich fest, bewegungsunfähig, und begann, mir die Boxershorts herunterzuziehen. Er sagte immer wieder, es sei gleich vorbei, dass er wüsste, ich sei neugierig. Ich war panisch und benommen durch das NyQuil, das ich genommen hatte. Aber ich schaffte es, mich umzudrehen, gerade als Chad sich die Hose auszog und trat zu. Ich traf ihn in die Hoden, was ihn vor Schmerz aufschreien ließ. In diesem Moment stürmte Mark ins Zimmer, sah Chad mit heruntergelassener Hose und mich, wie ich nach Luft rang. Den Ausdruck auf Marks Gesicht werde ich nie vergessen. Eine Mischung aus Schmerz, Wut und Verwirrung. Chad sprang auf und behauptete, ich hätte ihn angegriffen und so weiter. Aber Mark drehte durch und schlug fast auf ihn ein. Ich musste ihn zurückhalten. Dann stellte Mark Chad ein Ultimatum. Entweder ruft er die Polizei oder Chad verschwindet für immer. Chad ging sofort, aber Mark rief trotzdem die Polizei und erzählte, was passiert war. Die kamen, nahmen unsere Aussagen auf und 2 Tage später riefen sie uns an, um uns mitzuteilen, dass Chad in Gewahrsam sei und gestanden habe. Mark offenbarte auch noch ein kleines Detail. Chad schnupfte offenbar irgendwelche Pulver, die bei seiner Festnahme noch in seinem System waren. Mark erholt sich, aber ich glaube, er fühlt sich immer noch schuldig wegen dem, was passiert ist. Er entschuldigt sich jedes Mal, wenn er mich sieht. Aber ich weiß nicht, solche Dinge passieren eben. Ich bin nur dankbar, dass meinem besten Freund Mark nichts passiert ist. Ich bin ein Mädchen und habe mit 2 Jungs außerhalb des Campus meiner Universität zusammengewohnt. Bald beginne ich mein 3. Studienjahr. Ich studiere an einer Uni in meinem Heimatstaat, also musste ich außerhalb des Campus wohnen, weil ich es mir nicht leisten kann, meine Sachen ständig zwischen zu Hause und den Wohnheimen hin und her zu schleppen. Ich habe die beiden Jungs letztes Jahr über eine Freundin kennengelernt, als ich auf der Suche nach einer Unterkunft für den Sommer war. Am Anfang war ich etwas unsicher bei dem Gedanken, mit 2 Männern zusammenzuleben, aber meine Freundin hat sie mir sehr empfohlen. Außerdem war die Miete extrem günstig, also dachte ich, warum nicht? Und entschied mich, mit ihnen zusammenzuziehen. Es war wirklich angenehm, mit ihnen zu leben. Sie waren nette Typen und ich glaube, sie mochten es auch, dass ich da war. Ich hielt alles sauber und ordentlich. Es gab keine unangenehmen Annäherungen und ich fühlte mich nie belästigt, was meine einzige Sorge war. 1 Jahr später beschlossen wir weiterhin zusammenzuleben, aber in einer anderen Wohnung. Einer der Jungs, Alex, sollte zu dem Zeitpunkt, den wir fürs Umziehen geplant hatten, nicht in der Stadt sein. Also entschieden wir ein paar Tage vorher, dass wir schon mal anfangen würden, ein paar Sachen aus seinem Zimmer und dem Wohnzimmer auszuräumen und in ein öffentliches Lager zu bringen, bis wir ins neue Apartment ziehen konnten. An dem Tag haben wir Sachen geschleppt, gepackt, Müll in Kisten geworfen und so weiter. Irgendwann, während die Jungs die schweren Sachen trugen, war ich dabei, Alex Kommode auszuräumen, um sie leichter verschieben zu können. Ich zog gerade eine der Schubladen heraus, die mit seiner Unterwäsche, Socken, Gürteln, als mir etwas auffiel. Es war ein BH. Kein gewöhnlicher BH, sondern mein BH. Ich erkannte ihn sofort, weil es nicht einer meiner Alltags-BHs für die Uni war, sondern ein teurer, einer meiner Lieblings-BHs, von dem ich dachte, ich hätte ihn längst verloren. Zuerst maß ich dem Ganzen nicht viel Bedeutung bei. Ich nahm an, ich hätte ihn in der Wäsche liegen lassen oder er sei irgendwie unbeabsichtigt bei seiner Kleidung gelandet. Nichts Dramatisches. Aber aus Neugier schaute ich weiter in die Schublade und unter meinem BH fand ich 2 Slips, auch meine. Ein Schauer lief mir über den Rücken, aber ich entschied, ihm den Vorteil des Zweifels zu lassen. Vielleicht hatte er sie aus Versehen mit seiner Wäsche gefunden und sich geschämt, sie mir zurückzugeben. Das könnte ich verstehen. Ich schüttelte das ungute Gefühl ab, redete mir ein, dass es so gewesen sei und half weiter bei seinen Sachen. Aber dann fand ich in einem anderen Regal noch einen Slip, den ich nicht erkannte. Das jagte mir noch mehr Angst ein. Jetzt war ich neugierig und obwohl ich mich dabei schuldig fühlte, musste ich weiter nachsehen. Ich schloss die Tür seines Zimmers und begann, seine Kleidung zu durchsuchen. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich ging zurück zur ersten Schublade und als ich sie herauszog, fand ich ein weiteres Paar meiner Slips. Aber darunter lagen ein paar Fotopapiere mit meinem Bild. Mein Herz blieb stehen. Es waren mehrere kleine Fotos, 10x15 cm, alle von mir. Bilder, von denen ich annahm, dass er sie von meinem Facebook genommen hatte. Ich hätte ihm auch dafür noch den Vorteil des Zweifels gegeben, wenn es nicht ausschließlich Fotos von mir im Bikini oder aufreizende Bilder gewesen wären. mit Ausschnitt wie die an Halloween. Ich legte die Fotos und die Unterwäsche schnell wieder dorthin zurück, wo ich sie gefunden hatte, und deckte alles mit seinen Sachen ab. In dem Moment wusste ich überhaupt nicht, was ich tun sollte. Ich war verwirrt, verängstigt und ich weiß nicht. Ich stellte den Rest der Schubladen zu den anderen, als wäre nichts gewesen. Ich rief Alex an und fragte ihn nach dem ersten BH, dem, der in seiner Unterwäscheschublade sichtbar lag. Er wurde rot wie eine Tomate und stammelte etwas über die Wäscherei, genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich fragte ihn, ob er noch etwas gefunden hatte. Mit klopfendem Herzen schüttelte ich den Kopf und lächelte, bedankte mich dafür, dass er meinen BH gefunden hatte. Er sagte, er würde den Rest seines Zimmers selbst einpacken und warf mich praktisch raus, was meine Vermutungen nur bestätigte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich mit dem Ganzen anfangen soll. Es sind ein paar Tage vergangen und jetzt, wo ich mich etwas beruhigt habe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich weiterhin mit ihnen zusammenwohnen möchte im nächsten Jahr. Ich habe keine Lust, mich mit dem Papierkram zur Kündigung des Mietvertrags herumzuschlagen. Außerdem ist er in allem anderen so ein netter Typ, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob das ein ausreichender Grund ist, um darüber zu streiten. Aber an alle gruseligen Mitbewohner, einfach nur ekelhaft. Als ich 21 Jahre alt war, wechselte ich an eine Universität in San Francisco. Ich suchte ein Zimmer zur Miete auf Craigslist. Es war kein besonders schönes Zwei-Zimmer-Apartment, aber die Miete war günstig und es lag in der Nähe des Campus, also war es der ideale Ort. Das Mädchen, das dort wohnte, war 29 Jahre alt und hieß Beth. Sie war groß und stämmig, mit pechschwarzem Haar und blassem Make-up. Sie wirkte freundlich, wenn auch etwas still, aber sie schien mich zu mögen und erlaubte mir einzuziehen. Bis dahin war alles in Ordnung. In meiner ersten Nacht dort gingen wir zusammen Pizza essen und da merkte ich, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Beim Essen sagte sie immer wieder, wie sehr ich Shia LaBeouf ähnelte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also nahm ich es einfach als Kompliment und ließ es so stehen. Ich meine, ich sah ihm überhaupt nicht ähnlich, also ergab das für mich keinen Sinn. Als wir nach Hause kamen, fragte sie mich, ob ich schon ihr Zimmer gesehen hätte. Ich sagte nein, also führte sie mich hinein. Ihre Wände waren mit Postern von Shia LaBeouf bedeckt. Sogar auf ihrem Spiegel klebten ausgedruckte Fotos von ihm. Sie besaß alle seine Filme. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Es war unheimlich. Den ganzen Abend hatte sie gesagt, ich sähe ihm ähnlich. Und jetzt war klar, dass sie besessen von ihm war. Ein paar Wochen vergingen und ich sah sie kaum noch. Wir verbrachten keine Zeit miteinander. Sie kam von der Arbeit nach Hause und rannte praktisch direkt in ihr Zimmer, wo sie die ganze Nacht verbrachte. Sie hatte ein hohes, verstörendes Kichern und ich hörte sie nachts durch die Wände lachen. Ich fragte mich, was sie da wohl machte. Gelegentlich kam sie raus und redete 2 Minuten lang, immer mit schleppender Stimme, also vermutete ich, dass sie viel trank. Manchmal sagte sie gar nichts, sondern stand einfach nur im Flur und starrte mich im Wohnzimmer an. Ich drehte mich um, sah sie und sagte erschrocken, »Hallo, Beth!« Dann gab es eine lange, unangenehme Pause, bevor sie dieses unheimliche Kichern ausstieß. Es war unangenehm, in ihrer Nähe zu sein. Sie jagte mir einen Schauer über den Rücken. Eines Nachts wachte ich gegen 2 Uhr morgens auf, weil ich hörte, wie sich die Haustür öffnete. Ich ging aus meinem Zimmer und alle Lichter waren aus, aber ich konnte Beth an der Tür stehen sehen. Sie hatte ihr Gesicht ganz nah an die Tür gepresst und drehte immer wieder das Schloss hin und her. Jedes Mal, wenn sie es drehte, murmelte sie meinen Namen. »Max! Max! Max!« Sie im Dunkeln stehen zu sehen, wie sie meinen Namen murmelte, erschreckte mich zutiefst. Und es half nicht, dass sie wie eine größere Version des Mädchens aus The Ring aussah. Ich schlich mich zurück in mein Zimmer und versuchte zu schlafen. Eine andere Nacht sah ich Gladiator, als sie plötzlich aus ihrem Zimmer torkelte und das Licht im Wohnzimmer anmachte, wodurch ich den Film anhalten musste, was mich ärgerte. Dann fragte sie mich, ob ich etwas über ihren Ex-Freund hören wollte. Es war ein seltsamer Übergang, aber ich sagte einfach, klar, und hörte ihr zu. 10 Minuten später war sie so aufgebracht, dass sie aus vollem Hals über die Trennung schrie. Ich hatte Angst, dass die Nachbarn die Polizei rufen würden, und sie reagierte nicht, wenn ich sie bat, leiser zu sein. Mitten in ihrem Gebrüll sagte sie etwas, das mir Angst einjagte. Sie war so wütend, dass sie schrie, »Ich schneide ihm die Kehle durch!« Das änderte alles schlagartig. Plötzlich hatte ich keine Ahnung mehr, wozu dieses Mädchen fähig war. Sie war im Grunde eine Fremde, und alles, was ich bisher gesehen hatte, erschien nun beängstigend verstörend. Nach ein paar Minuten sagte sie, »Danke, dass du zugehört hast«, und begann wieder mit ihrem Kichern. Ich ging schnell zurück in mein Zimmer, um zu schlafen, aber ich fühlte mich sehr unwohl in der Wohnung mit ihr. Das Schlimmste war, dass es kein Schloss an meiner Tür gab. Ich schob die Kante meiner Kommode davor, um sie als Barriere zu benutzen. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich hörte, wie die Kommode über den Boden geschoben wurde. Beth versuchte, die Tür aufzudrücken. Ich machte das Licht an und schrie sie an, sie solle aufhören. Durch den Türspalt sah ich sie. Sie war betrunken und hatte einen wahnsinnigen Blick. Ich drückte die Tür zu und schrie sie an, sie solle schlafen gehen. Ich hörte, wie sie in ihr Zimmer zurückging, aber ich konnte nicht mehr einschlafen. Am nächsten Morgen, als ich den Flur betrat, gefror mir das Blut in den Adern. Vor meiner Tür lag ein Küchenmesser auf dem Boden. Ich bekam eine Gänsehaut. Alles, woran ich denken konnte, war, wie sie gesagt hatte, sie wolle jemandem die Kehle durchschneiden. Ich sprach sie darauf an, aber sie sagte, sie könne sich nicht erinnern, versucht zu haben, meine Tür zu öffnen. Sie behauptete sogar, sich nicht daran zu erinnern, dass sie mir von ihrem Ex erzählt hatte. Ich hatte genug. Mein Mietvertrag war monatlich kündbar, also suchte ich mir eine neue Wohnung und zog aus. Einen Monat nach meinem Auszug meldete sie sich bei mir. Ich war im Kino und mein Handy war aus. Als ich es wieder einschaltete, stellte ich überrascht fest, dass sie mir in den letzten 2 Stunden über 40 Textnachrichten geschickt hatte. Es waren wahnsinnige Nachrichten von »Hallo, wie geht's?« bis zu »Ich hasse dich«. Es war verrückt. Ich antwortete nicht und habe nie wieder etwas von ihr gehört. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich die Kommode nicht vor die Tür geschoben hätte, wäre sie dann in mein Zimmer geschlichen und hätte mir die Kehle durchgeschnitten. Amanda ist die Freundin meines Bruders. Zu dem Zeitpunkt der Geschichte suchte sie ihre erste Wohnung, um aus dem Haus ihrer Eltern auszuziehen. Mein Bruder fand es nicht gut, dass sie zusammenziehen wollten, da sie erst seit ein paar Monaten zusammen waren. Deshalb entschied sich Amanda, online nach einer Mitbewohnerin zu suchen. Beim Durchstöbern von Craigslist fand sie eine Anzeige mit einem Titel wie »Mitbewohnerin gesucht, nur Frauen«. Solche Anzeigen waren üblich, da das Gebiet, in dem sie suchte, voller junger Berufstätiger war. Die Anzeige bot ein Zimmer in einem Haus für etwa $225 im Monat an, was im Vergleich zu anderen Orten ziemlich günstig war. Die Bewohnerin wurde als 23-jährige Studentin beschrieben, die sich nicht wohlfühlte, mit Männern zusammenzuwohnen. Die andere Person hätte ein eigenes Zimmer und ein eigenes Bad. Bis dahin war Amanda an dem Ort interessiert, obwohl die Anzeige nur ein Foto vom Äußeren des Hauses enthielt. Amanda schickte eine E-Mail, um ein Treffen mit der Bewohnerin zu vereinbaren und das Haus zu besichtigen. Innerhalb von weniger als 30 Minuten erhielt sie eine Antwort mit allen Details und einer Uhrzeit für den Besuch. Das Mädchen arbeitete nachts und wollte, dass Amanda um 20 Uhr vorbeikam. Als Amanda ankam, hing eine handgeschriebene Notiz an der Haustür mit der Aufschrift »Tür kaputt, Hintereingang benutzen«. Als sie um das Haus ging, fiel ihr auf, dass es zwar ganz gut aussah, aber etwas vernachlässigt wirkte. Hohes Gras, Unkraut, staubige Fenster. Trotzdem geriet sie nicht in Panik. Als sie die Hintertür anklopfte, öffnete ein Mann. Zuerst dachte Amanda, sie wäre am falschen Haus. Aber der Mann beruhigte sie und sagte, die Bewohnerin, deren Name sie nicht mehr erinnert, sei nicht da und er sei der Vermieter. Sie habe ihn gebeten, Amanda zu empfangen, weil sie bis spät arbeite. Der Mann wirkte freundlich und bot an, ihr das Haus zu zeigen. Da begannen die Alarmglocken zu klingeln, wenn auch noch nicht auf kritisch. Erstens war der Mann eindeutig um die 40, ungepflegt und wirkte wie jemand, der in seinem Auto lebt. Außerdem war nur das Licht in der Küche an. Während sie durchs Haus gingen, fiel Amanda ein großes Warnsignal auf. Es gab keine Möbel. Nichts. Der Vermieter antwortete höflich, zeigte sich aber genervt, wenn sie das Licht zu lange anließ, drängte sie durch das Haus und ließ sie die Zimmer nur für ein paar Sekunden ansehen. Ein Zimmer wollte er nicht öffnen. Es sei das der Bewohnerin und er wolle ihre Privatsphäre nicht verletzen. Als sie den Flur zum Wohnzimmer entlang gingen, bemerkte Amanda, dass die Haustür diagonal mit einem Brett vernagelt war. Sie war eindeutig kaputt. Ihr das ist unheimlich. Alarm schlug heftig an, also beschloss sie, die Besichtigung zu beenden und zu gehen, obwohl sie höflich bleiben wollte. Während sie dem Mann dankte, dass er ihr den Ort gezeigt hatte, erinnerte er sich, dass er vergessen hatte, ihr den Keller zu zeigen, der frisch renoviert sei und ein toller Spielraum wäre. Sie müsse ihn sich unbedingt ansehen. In diesem Moment standen Amanda und der Vermieter in einem kleinen Flur zwischen Wohnzimmer und Hinterküche. Dort war die Kellertür. Beim Öffnen schlug die Tür nach außen auf und bildete eine Art Barriere zwischen Amanda und der Hintertür. Der Keller war völlig dunkel. Der Mann lächelte, zeigte auf die Treppe und sagte: „Damen zuerst." Was dann geschah, war reines Glück. Amanda bekam gerade eine Nachricht, als ein Fremder vor dem Haus parkte. Schnell dachte sie sich eine Ausrede aus, tat so, als würde sie einen Anruf annehmen und hob ab. Sie sagte so etwas wie: „Bist du schon da? Ich komme hinten raus und lasse dich rein. Es ist super, du musst es sehen." Mit dieser Ausrede entschuldigte sie sich, ging am Mann vorbei und verließ durch die Hintertür. Ihrer Aussage nach schaute der Typ verwirrt hinterher. Draußen rannte sie zu ihrem Auto und fuhr so schnell wie möglich weg. Zu Hause erzählte sie alles ihrer Mutter und meinem Bruder. Die Polizei wurde gerufen, nahm ihre Aussage auf und ging der Sache nach. Die Anzeige auf Craigslist war inzwischen gelöscht. Das Haus war seit mehr als 6 Monaten zwangsversteigert und leerstehend. Bei der polizeilichen Untersuchung stellten sie fest, dass das Zimmer, das der Vermieter nicht zeigen wollte, der Raum war, in dem der Mann selbst wohnte. Dort lagen viele schmutzige Decken, verdorbene Lebensmittel und leere Gallonen überall herum. Noch beunruhigender waren die Wände des Zimmers, die mit herausgerissenen Seiten aus Erwachsenenmagazinen beklebt waren. Wo bekommt man so etwas heutzutage her? Das wirklich Gruselige war jedoch der Keller. Der Mann hatte einen dünnen Angelschnurfaden in Schienbeinhöhe quer über die Treppe gespannt. Im Keller lagen weitere alte Decken, ein Besenstiel, der mit Ledergurten umwickelt war, und eine kleine Kiste mit verschiedenen Rollen Klebeband, Packband, Isolierband und so weiter. Amanda ist natürlich nicht eingezogen. Zwei Jahre lang lebte ich mit meinem Universitätsfreund Jason in einem kleinen Haus in der Nähe des Campus, den wir normalerweise besuchten. Obwohl wir bereits ein Jahr vorher zusammen in einem Wohnheim gewohnt hatten, waren wir noch nicht die besten Freunde oder so etwas in der Richtung. Wir hatten einfach ähnliche Pläne nach dem Abschluss, also ergab es in dem Moment Sinn, zusammenzuziehen. Das erste Jahr verlief wirklich gut. Wir wurden enger und genossen das Zusammenleben so sehr, dass wir den Mietvertrag für ein weiteres Jahr verlängerten. Das geschah im Juni, 2 Monate nach der Vertragsverlängerung, nach einem normalen Arbeitstag, kam ich nach Hause und unterhielt mich eine Weile mit Jason. Danach beschlossen wir beide, schlafen zu gehen. Doch mitten in der Nacht wurde ich vom Knarren der Dielen im Flur geweckt. Es klang, als würde jemand langsam in den Hauptbereich des Hauses gehen. Ich drehte mich um und sah auf die Uhr. Es war 3 Uhr morgens. Ich dachte, Jason holte sich nur Wasser oder so etwas. In dem Moment schenkte ich dem keine weitere Beachtung und schlief wieder ein. Am Morgen musste ich früh zur Arbeit, also war ich in Eile. Doch Jason öffnete seine Tür, sah müde aus und stellte mir eine unerwartete Frage. Was hast du gemacht, als du mitten in der Nacht durchs Haus gelaufen bist?« Ich war sofort verwirrt. Ich sagte ihm, dass ich es nicht gewesen sei, sondern dass ich dachte, ihn gehört zu haben. Das Gespräch endete im Grunde dort, da wir beide verwirrt waren und ich zur Arbeit musste. Ehrlich gesagt dachte ich, vielleicht knarrten die Böden oder Wände wegen des Windes, der gegen das Haus wehte, falls es wirklich nicht Jason gewesen war. Als ich nach Hause kam, war Jason auf der Arbeit, also verbrachte ich den größten Teil des Abends entspannt in meinem Zimmer. Schließlich, gegen dieselbe Zeit wie in der Nacht zuvor, ging ich schlafen. Doch wieder wurde ich zur gleichen Stunde vom Knarren der Dielen geweckt. Diesmal versuchte ich, genauer hinzuhören, anstatt sofort wieder einzuschlafen. Es klang genau, als würde jemand langsam durch den Flur ins Wohnzimmer gehen. Als das Geräusch auf der anderen Seite des Hauses angekommen war, hörte ich etwa 30 Sekunden lang nichts und beschloss, nachzusehen. Ich öffnete meine Tür und ging ins Wohnzimmer, aber Jason war nicht da. Soweit ich sehen konnte, gab es nichts, was das Geräusch erklärte. Ich ging zurück in mein Zimmer und schlief ein. Was mir am seltsamsten vorkam, war, dass sich das Geräusch durch das Haus bewegte, als würde jemand gehen. Wenn es nur das Haus gewesen wäre, das knarrte, warum hätte sich das Geräusch dann so langsam bewegen sollen? Ich erwähnte es Jason am Morgen, aber keiner von uns fand eine Erklärung. An diesem Tag hatte Jason keine Arbeit, aber ich musste um 14 Uhr los. Ich kam erst gegen 23 Uhr nach Hause. Als ich durch den Flur zu meinem Zimmer ging, war ich überrascht zu sehen, dass Jason noch wach war. Aus dem Augenwinkel sah ich ihn auf seinem Bett sitzen, während ich an seiner Tür vorbeiging. Ich sagte, alles klar, als ich zu meinem Zimmer ging, aber Jason antwortete nicht. Es war seltsam, aber vielleicht hatte er mich nicht gehört, also ging ich weiter. Ich zog meine Arbeitskleidung aus und legte normale Kleidung an. Als ich mein Zimmer verließ, um in die Küche zu gehen und etwas zu essen zu holen, bemerkte ich, dass Jasons Licht jetzt aus war. Als ich an seiner Tür vorbeikam, sah ich hinein, um zu checken, ob alles in Ordnung war. Er saß immer noch in der Ecke seines Bettes, jetzt im Dunkeln, sodass ich ihn kaum erkennen konnte. »Hey, was ist los, Jason? Alles okay?« fragte ich. Nach ein paar Sekunden ohne Antwort ging ich zur Küche. Es war definitiv seltsam, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Natürlich würde ich nicht ohne Grund in sein Zimmer gehen, nur damit er mir antwortete. Aber es schien wirklich komisch, dass er nicht mal »Hallo« gesagt hatte. Ich blieb etwa 15 Minuten in der Küche und ging dann zurück in mein Zimmer. Jasons Tür war jetzt geschlossen. Ich blieb etwa eine Stunde in meinem Zimmer, doch dann hörte ich das Geräusch wieder, das Knarren der Dielen, direkt im Flur. Ich schaute zur Tür und plötzlich bewegte sich etwas darunter. Das Knarren ging weiter. Aber da meine letzten Interaktionen mit Jason seltsam gewesen waren, dachte ich diesmal daran, ihm eine Nachricht zu schicken und zu fragen, ob er es war. Ich wartete ein paar Minuten und bekam schließlich eine Antwort. Jason schickte ein Fragezeichen, gefolgt von »Was meinst du? Ich bin nicht zu Hause.« Mein Gesicht erbleichte und meine Augen hefteten sich auf die Tür. Ich stand schnell auf und ging in den Flur. Niemand war da. Aber Jasons Zimmertür war wieder offen. Ich blieb stehen und lauschte, hörte aber nichts. Ich trat näher und sah hinein. Mitten im Zimmer, in völliger Dunkelheit, stand ein fremder Mann. Selbst im schwachen Licht, jetzt wo ich näher war und stehen konnte, sah ich, dass er größer war und einen dichten Bart hatte. Zwei Merkmale, die nicht auf Jason passten und die ich vorher nicht erkennen konnte. Ohne zu zögern, rannte ich aus dem Haus. Ich rief sofort die Polizei. Als sie ankamen, war der Mann verschwunden. Seltsamerweise gab es keine Anzeichen dafür, wie er hereingekommen oder gegangen war, außer einem Fenster, das leicht unverschlossen war. Aber es sah nicht so aus, als wäre es kürzlich geöffnet worden. Das wirklich Beunruhigende ist die Erkenntnis, dass er wahrscheinlich die Ursache für das Knarren der Dielen in den letzten Nächten gewesen war. Was bedeutet, dass er bereits im Haus gewesen war, während wir schliefen. Noch gruseliger ist die Frage, warum er in Jasons Zimmer war, einfach nur auf dem Bett sitzend als würde er auf etwas warten. Interessanterweise war das in den letzten Tagen der einzige Tag gewesen, an dem Jason frei hatte und ich arbeiten musste. Was bedeutete, dass Jason fast die ganze Nacht allein gewesen wäre. Das lässt mich vermuten, dass der Fremde das irgendwie wusste und darauf wartete, Jason zu überraschen, wenn er allein war. Das würde erklären, warum er in seinem Zimmer wartete und warum er nichts gegen mich unternahm. Glücklicherweise hatte Jason beschlossen, an diesem Abend mit einem Freund auszugehen. Wie auch immer, wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was die wahren Absichten dieses Mannes waren. Es sei denn, es ist zu spät. Im Jahr 2015, als ich 23 Jahre alt war, nutzte ich Craigslist, um einen Mitbewohner für meine Wohnung zu finden. Damals war es, glaube ich, noch ziemlich normal, Craigslist für solche Dinge zu nutzen. Es gab nicht viele andere Plattformen dafür und es war noch nicht so unseriös wie heute. Ich veröffentlichte eine Anzeige mit ein paar Fotos meiner Wohnung und machte klar, dass ich am liebsten einen Mitbewohner in meinem Alter suchte. Nach nur wenigen Tagen erhielt ich eine Antwort von einer Frau namens Hannah. Sie sagte, sie sei ebenfalls 23, noch an der Uni, und nach unseren Telefongesprächen schien sie mir recht ähnlich zu sein. So als könnten wir gut als Mitbewohner klarkommen. Also vereinbarte ich einen Besichtigungstermin. Als sie kam, schien alles gut zu laufen. Hannah gefiel die Wohnung, wir einigten uns auf den Preis und innerhalb einer Woche zog sie bei mir ein. Allerdings fiel mir auf, dass sie nicht wirklich so alt wirkte, wie sie behauptete. Sie war etwas größer als ich und wirkte reifer, fast schon älter. Aber ich dachte mir nichts dabei. Vielleicht sah sie einfach etwas älter aus. Die ersten Tage verliefen ohne größere Probleme. Wir hatten nicht viel Zeit, uns aneinander zu gewöhnen, da ich arbeitete und sie studierte und ebenfalls jobbte. Am fünften Tag nach ihrem Einzug kam ich gegen 22 Uhr von der Arbeit nach Hause. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, hörte ich hastige Schritte im Flur, gefolgt von einer zuschlagenden Tür. Verwirrt stellte ich meine Tasche ab und ging den Flur entlang zu unseren Zimmern. Ihre Tür war geschlossen und das Licht in ihrem Zimmer brannte, aber meine Tür, die ich definitiv abgeschlossen hatte, stand offen. Das fand ich sehr seltsam. Es machte mich unruhig, dass sie vielleicht in meinem Zimmer herumgeschnüffelt hatte. Ich sah nach, aber alles schien unverändert. Also ignorierte ich es erstmal und machte meinen Abend. Ich entspannte mich und schaute etwas Fernsehen in meinem Zimmer. Eine ganze Stunde lang hörte ich kein Geräusch aus Hannas Zimmer, also nahm ich an, sie schliefe schon. Sie hatte erwähnt, dass sie früh ins Bett ging. Doch als ich auf meine Zimmertür blickte, bemerkte ich etwas Seltsames. Ein Schatten lag unter dem Türspalt. Sie stand hinter meiner Tür, bewegungslos. Wie lange schon? Hannah! Rief ich. Keine Antwort. Ich rief nochmal. Hannah, bist du da? Es blieb still, bis sich der Schatten langsam bewegte und den Flur entlang ging. Ich hörte, wie ihre Zimmertür hinter ihr zuschlug. Das jagte mir einen Schauer über den Rücken. Was zum Teufel tat sie da? Danach schloss ich meine Tür ab und blieb länger wach als sonst, aber schlief schließlich ein. Am nächsten Morgen traf ich Hannah in der Küche und sprach sie freundlich auf die Sache an. Sie lächelte nur und sagte, alles sei in Ordnung, womit das Thema erledigt war. Seltsam, aber ich wollte nicht gleich Stress machen, nachdem sie erst so kurz eingezogen war. Hannah ging kurz darauf und ich machte mich Stunden später auf zur Arbeit. Ich kam gegen 22.30 Uhr nach Hause. Die Wohnung war dunkel und still. Alle Lichter waren aus, auch in ihrem Zimmer. Also dachte ich, sie schliefe schon. Ich schlich in mein Zimmer und schloss die Tür leise, um sie nicht zu wecken. Nach einem kurzen Videoanruf mit einem Freund stieg ich unter die Dusche, um mich vor dem Schlafen zu entspannen. Mittendrin meinte ich, Geräusche vor meinem Zimmer zu hören. Ich drehte das Wasser leiser, hörte aber nichts mehr und duschte weiter. Als ich herauskam, war die Tür zum Flur geöffnet. Ich zog mich schnell an und spähte hinaus. Alles blieb dunkel und still. Kein Geräusch aus Hannas Zimmer. Jetzt hatte ich wirklich Angst. Ich schloss meine Tür ab. Das Seltsamste war, ich war mir fast sicher, sie beim Nachhausekommen abgeschlossen zu haben. Vielleicht hatte ich mich geirrt, aber warum war sie jetzt offen? Hatte sie sie geöffnet? Die Wohnung blieb dunkel und still, als wäre sie nie aus ihrem Zimmer gekommen. Was zum Teufel ging hier vor? Ich blieb noch eine Stunde wach, versuchte fernzusehen und mich zu beruhigen, aber die Situation ließ mir keine Ruhe. Ich kannte Hannah einfach nicht gut genug, um ihr Verhalten zu verstehen. Ich redete mir ein, es sei harmlos. Vielleicht wollte sie mich etwas fragen und ging, als sie hörte, dass ich duschte. Aber das erklärte die anderen Vorfälle nicht. Nach dieser Stunde wusste ich, ich musste schlafen. Also machte ich alles aus, kroch ins Bett und schloss die Augen. Es fühlte sich an, als hätte ich sie gerade geschlossen, als ich sie wieder öffnete. Ich war nur kurz eingenickt. Unklar, warum ich aufgewacht war, ich drehte mich um und sah mich um. Das Zimmer war stockdunkel, die Wohnung still. Kein Geräusch, nur das gelegentliche Knarren des alten Gebäudes. Doch in der Dunkelheit erkannte ich, meine Tür stand einen Spalt offen. Das jagte mir sofort Angst ein. Ich wusste genau, dass ich sie diesmal abgeschlossen hatte. Und noch gruseliger, ich hatte sie nicht öffnen hören. »Hannah«, flüsterte ich. Die Stille schien sich zu verdichten. Meine Nervosität wuchs mit jeder Sekunde. Ich setzte mich im Bett auf und starrte auf den Türspalt, konzentrierte mich auf die Dunkelheit dahinter, als ob mich jemand von dort aus beobachtete. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, scannte ich das Zimmer. In der Ecke, nahe meinem Schrank, erkannte ich ihre Gestalt. Sie bewegte sich nicht, sprach nicht, starrte mich nur aus dem Dunkeln an. Mit jeder Sekunde schlug mein Herz schneller, bis sie plötzlich einen Schritt auf mich zumachte. Ich konnte ihr Gesicht noch nicht klar erkennen, aber ihre leeren Augen schienen durch mich hindurch zu blicken. Noch ein Schritt. Dann, plötzlich, rannte sie durchs Zimmer und verschwand im Flur. Sekunden später hörte ich, wie ihre Zimmertür zuschlug. Nach einem Moment griff ich nach meinem Handy und den Autoschlüsseln, stürmte zur Haustür hinaus und verließ das Gebäude. Ich weiß, sie hatte mir technisch gesehen nichts getan, aber ich war zutiefst verängstigt. Nicht einmal auf dem Parkplatz wollte ich bleiben, aus Angst, sie könnte mir folgen. Ich fuhr in eine nahegelegene Gegend, parkte und rief die Polizei, in der Hoffnung, die Situation mit ihrer Hilfe zu klären. Es dauerte etwa 15 Minuten, bis sie an der Wohnung eintrafen. Zu diesem Zeitpunkt war Hannah verschwunden. Sie hatte die meisten ihrer Sachen mitgenommen und war einfach weg. Als wir versuchten, sie zu kontaktieren und herauszufinden, wer sie war, wurde klar, alle Informationen, die sie mir gegeben hatte, waren falsch. Nicht einmal ihr Name stimmte und ihre Handynummer gehörte zu einem Prepaid-Handy ohne registrierte Identität. Wie gesagt, das war 2015. Selbst ein Jahrzehnt später habe ich nie wieder von ihr gehört oder sie gesehen. Was mich vermuten lässt, dass ihre Absichten wohl sehr verstörend gewesen wären, hätte ich länger mit ihr zusammengelebt. Es bleiben viele Fragen und praktisch keine Antworten. Danach zog ich aus Sorge, diese Frau könnte zurückkommen, wenn ich es am wenigsten erwartete. Von dem Moment an, als ich ihn zum ersten Mal traf, konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass etwas mit dem neuen Mitbewohner meines Freundes Tommy nicht stimmte. Es war Ende des Sommers und mein Freund Danny war gerade in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Campus gezogen. Das Gebäude sah aus, als hätte es seit den 80ern keinen neuen Anstrich mehr gesehen. Das Treppenhaus roch unangenehm und der Teppich im Flur war fleckig. Aber angesichts der Miete und der Nähe zur Universität war es eine gute Option für jemanden, der nur einen Schlaf- und Studienplatz brauchte. Ich half ihm beim Auspacken, trug Kartons die knarrenden Treppen hoch, mein T-Shirt klebte am Rücken. Und dann tauchte Tommy auf. Er lehnte an der Küchenarbeitsplatte, die Arme verschränkt, und beobachtete uns einfach. Er war ein großer, breiter Typ mit dunklem Haar, das ihm über die Ohren fiel. Danny stellte ihn vor, »Das ist Tommy. Er ist ruhig, nur ein bisschen still. Tommy nickte mit einem kurzen Kinnbewegung, lächelte aber nicht und sagte kein Wort. Ich zwang mich zu einem Lächeln, murmelte ein Hallo und half Danny weiter mit seinen Sachen. Aber ich mochte sein Aussehen nicht und das änderte sich nie. Später, als wir allein im Auto Pizza aßen, erwähnte ich es. Dein Mitbewohner ist ein bisschen komisch, Mann, sagte ich. Aber Danny lachte nur, dieses laute, unbekümmerte Lachen, das er hatte. Ach, Tommy ist einfach nicht gesprächig. Das ist alles. Ich meine, er ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber wer ist das nicht? Er hatte recht, aber ich war trotzdem nicht überzeugt. Irgendetwas an Tommy passte nicht. Aber Danny war mein bester Freund und ich wollte ihn nicht mit einem bloßen Bauchgefühl belästigen. Also ließ ich es auf sich beruhen. Und nun, es ist Zeit für eine kleine Geschichtsstunde, bevor wir weitermachen. Danny und ich kannten uns seit der Highschool. Und die ganze Zeit, die ich ihn kannte, war er der Typ, der während eines Tornados hätte schlafen können. Damals, bevor Handy-Lautsprecher so laut waren, waren Wecker nur kleine Pieptöne, die sich wiederholten. Und die Vibrationsfunktion, könntest du fragen. Konnte Danny nicht einfach das Handy auf einen Tisch oder eine harte Oberfläche legen, um das Summen zu hören, wenn der Wecker losging? Nein, nicht wenn er das Handy nachts aufladen wollte, denn damals, und ich bin sicher, irgendein Ingenieur wird das in den Kommentaren erklären, hörten einige Handys komplett auf zu vibrieren, wenn sie eingesteckt waren. Ein First-World-Problem, vermutlich. Aber die Lösung war einfach. Er kaufte eine iPod-Dock mit Weckerfunktion, um sich mit lauter Musik zu wecken. Doch diese Dock wurde zum Ziel vieler unserer Witze, denn selbst bei lautem Heavy Metal wachte Danny die Hälfte der Zeit nicht auf. Einmal, als er bei mir übernachtete, hatte er die Dock so eingestellt, dass sie um 7 Uhr morgens Musik abspielte. Zur Info, es war der Song The Great Southern Trendkill von Pantera, der mit einem gutturalen Schrei beginnt. Ich fuhr hoch, aber als ich zu Danny schaute, erwartete ich, dass er genauso abrupt aufwachte. Stattdessen lag er wie ein Seestern auf der Luftmatratze und schnarchte. Als die Gitarrenriffs einsetzten, warf ich ihm ein Kissen an den Kopf und er wachte genervt auf, als ob keine ohrenbetäubende Musik direkt neben seinem Kopf spielte. Damals fand ich es lustig, aber jetzt denke ich, dass es wahrscheinlich eine medizinische Erklärung gab. Vielleicht hatte er Hörprobleme und niemand bemerkte es. Aber jedenfalls fand Tommy es nicht lustig und teilte nicht unsere Sympathie für Dannys Zustand. Danny erwähnte es eine Woche nach dem Einzug. Tommy hasst den Wecker, sagte er, als ob es nichts wäre. Er sagt, er weckt ihn auf und er kann nicht wieder einschlafen und er starrt mich deshalb die ganze Zeit komisch an. Er lachte. Ich sagte ihm, er solle etwas anderes benutzen. Du kennst mich. Und ja, ich kannte ihn. Er würde keine andere Lösung suchen. Oder besser gesagt, es fiel Danny zu schwer, sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern. Diese Doc hatte ihn jahrelang angeschrien und es kam ihm nie in den Sinn, sie auszutauschen oder leiser zu stellen. Pass auf, Mann, sagte ich, halb im Scherz. Tommy ist ein komischer Typ. Danny lachte wieder und sagte, ich würde mir zu viele Sorgen machen. Doch die Dinge eskalierten schnell. Eines Nachts schickte Danny mir eine Nachricht über Tommy, der sich seltsam verhielt. Es war ein Foto eines Zettels am Kühlschrank. Schweigen ist Gold, in Druckbuchstaben mit einem schwarzen Marker geschrieben. Der Typ hat ein Talent für Drama, schrieb Danny und fügte ein lachendes Emoji hinzu. Ein anderes Mal erzählte er mir, dass Tommy nachts im Flur vor seinem Zimmer gestanden hatte, regungslos und nur die Tür angestarrt hatte. Es hat mich erschreckt, aber er sagte, er hätte etwas gehört, schrieb er. Ich sagte ihm, er solle gehen, sich einen anderen Ort suchen, auf meiner Couch schlafen, wenn er musste. Aber er meinte, es sei nicht so schlimm, besonders weil die Miete günstig war. Und ich hätte stärker darauf bestehen sollen. Ich hätte mit einem Transporter kommen und ihn mit Gewalt da rausholen sollen. Aber im Nachhinein ist alles klarer. Es war ein Dienstag, als es passierte. Den ganzen Tag hatte ich nichts von Danny gehört, was ungewöhnlich war, weil er mir normalerweise dumme Nachrichten schickte, über die wir später lachten. Doch an diesem Tag blieb mein Telefon stumm und gegen Nachmittag nagte die Sorge an mir, während ich alle paar Minuten aufs Handy schaute. Als es dunkel wurde, übermannte mich die Angst, also fuhr ich zu Dannys Wohnung und stellte fest, dass die Tür offen stand. Danny war ein Chaot, das gab er selbst zu. Kleidung lag herum, Teller stapelten sich. Aber er war nicht nachlässig. Er hätte die Tür nicht unverschlossen gelassen. Ich betrat die dunkle Wohnung, nur vom Flackern des Fernsehers erhellt. Ich rief nach Danny, aber keine Antwort. Ich ging am Wohnzimmertisch vorbei, der mit leeren Bierdosen und zerknüllten Chipstüten bedeckt war, und betrat dann sein Zimmer. Da lag er, auf dem Bett ausgestreckt, ein Arm hing über die Kante, als wäre er mitten im Schnarchen eingeschlafen, wie immer. Aber die Laken waren blutgetränkt, ein dunkler Fleck breitete sich unter ihm aus, tropfte langsam und stetig auf den Boden, wo dieses verdammte Dock in Stücken lag, zerbrochener Plastik und freiliegende Kabel. Dannys Kehle war durchgeschnitten, eine hässliche, ungleichmäßige Wunde, als wäre sie mit etwas Stumpfem gerissen worden, kein sauberer Schnitt, sondern zerfetzt. Als ich seine leeren Augen sah, die zur Decke starrten, trat ich zurück, ein Kloß in meiner Brust. Und dann hörte ich es, das Knarren eines Dielenbretts im Flur hinter mir. Tommy stand dort, direkt vor der Tür. Sein Gesicht war ausdruckslos. Keine Wut, keine Panik, einfach nichts, als würde er auf den Bus warten. »Es hörte nicht auf«, sagte er, »dieses Geräusch jeden Morgen. Ich habe ihn gewarnt.« Ich war wie gelähmt. Mein Gehirn schrie mich an, zu rennen, zu schreien, irgendetwas zu tun. Aber meine Beine waren wie angewurzelt. Tommy machte einen Schritt auf mich zu, seine Schuhe leise auf dem Teppich. Ich sah, wie seine Augen zum zerstörten Wecker wanderten und dann zurück zu mir. »Du hast es auch gehört, oder?« fragte er, bevor er hinzufügte, »du weißt, wie es war.« Er machte noch einen Schritt auf mich zu und dann rannte ich los. Ich erinnere mich nicht, die Entscheidung getroffen zu haben, nur dass mein Körper sich nach vorne warf, meine Schulter gegen den Türrahmen prallte, bevor ich mich hindurchzwängte. Ich schlug heftig gegen die Haustür, fummelte einen Moment mit dem Griff, bevor sie aufsprang. Hinter mir hörte ich Tommy, nicht rennend, sondern mit langsamen, entschlossenen Schritten, die im engen Treppenhaus hallten. Ich erreichte mein Auto, meine Hände zitterten so sehr, dass ich die Schlüssel zweimal fallen ließ, bevor ich sie ins Schloss bekam. Ich sah nicht zurück, bis ich schon davonfuhr, und da stand er, auf der Straße, und beobachtete mich mit demselben leeren Blick in den Augen. Die Polizei verhaftete ihn noch in derselben Nacht. Ich rief von einer Tankstelle eine Meile entfernt an, so verstört, dass sie mich bat, zu wiederholen, was ich sagte. Sie fanden Tommy in der Wohnung, auf dem Sofa sitzend, das Messer, mit dem er Danny getötet hatte, im Küchenspülbecken. Er hatte nicht einmal die Mühe gemacht, es zu waschen. Er leistete keinen Widerstand, kämpfte nicht. Er ließ sich einfach handschellen und abführen. Sie sagten mir, er murmelte ständig etwas über den Wecker, darüber, wie er aufhören musste. Danny war seit dem Morgen tot, wahrscheinlich gleich nachdem der Wecker um 6 Uhr losging. Tommy hatte den ganzen Tag mit ihm dort verbracht, wartend, nur er und die Leiche, mit dem flackernden Fernseher im Hintergrund. Ich denke noch oft an Danny, daran, wie er über die Zettel lachte, wie er zu stur oder dumm war, die Gefahr zu sehen. Und ich denke an Tommy und daran, wie nah ich dran war, der Nächste zu sein. Dieses iPod-Dock verschwand, in Stücke zerschlagen auf dem blutbefleckten Boden. Aber manchmal, wenn ich an alles denke, was passiert ist, höre ich immer noch das Geräusch, das es machte. Was ich euch gleich erzählen werde, ereignete sich vor etwas mehr als einem Jahr. Es ist also noch sehr frisch in meiner Erinnerung. Ich war 18 und ein Mädchen aus meiner Klasse namens Kendra hatte zu Hause sehr schwere Zeiten. Ihre Eltern stritten ständig und sie sprach immer davon, wie sehr sie verschwinden wollte. Sie hatte sich meiner Mutter anvertraut, die Lehrerin an unserer Highschool war, und meine Mutter bot ihr an, bei uns zu wohnen. Da wir kein Gästezimmer hatten, bedeutete das, dass sie sich mein Zimmer mit mir teilen musste. Anfangs ärgerte es mich sehr, dass meine Mutter die meisten meiner Möbel verrückte, um Platz für ein zweites Bett zu schaffen. Kendra war ebenfalls 18, also brauchte sie keine elterliche Erlaubnis zum Auszug und zog schnell bei uns ein. Von Anfang an bemerkte ich, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Sie saß stundenlang vor dem Spiegel und lächelte sich selbst an. Wenn ich fragte, was sie tat, antwortete sie immer, sie übe, aber sagte nie, wofür. Meistens hörte ich sie nachts im Badezimmer Selbstgespräche führen, ganze Unterhaltungen, was mich wirklich erschreckte. Als ich meiner Mutter von ihrem Verhalten erzählte, sagte sie nur, Kendra sei unbeholfen und habe eine schwere Zeit und ich solle nett sein. Kendra und ich wurden nie wirklich vertraut. Sie machte sehr deutlich, dass sie mich nicht mochte. Sie ignorierte mich ständig und wurde wütend, wenn ich ohne sie mit meiner Mutter ausging. Doch dieser Neid wurde wirklich seltsam an dem Tag, als sie sich die Haare färbte, um wie ich auszusehen. Sie ging sogar zum selben Friseur wie ich und brachte ein Foto von mir als Vorlage mit. Und sie war sehr offen darüber. Ich beschwerte mich weiter bei meiner Mutter über ihr Nachahmungsverhalten, aber sie sagte wieder, ich solle Verständnis haben, weil Kendra ein schweres Leben habe. Mit den Wochen wurde das Kopieren schlimmer. Sie wiederholte alles, was ich sagte, aber in verschiedenen Stimmen, als würde sie versuchen, meine Sprechweise zu imitieren. Sie fing an, meine Kleidung zu tragen, und egal wie sehr ich meiner Mutter sagte, wie sehr mich das beunruhigte, sie sagte immer, ich solle es ignorieren. Irgendwann fühlte ich mich in meinem eigenen Zuhause unwohl. Ich hasste es, mit ihr im Zimmer zu sein. Die schlimmsten Nächte waren, wenn ich aufwachte und Kendra am Fußende meines Bettes stand und mich anstarrte. Sie lächelte, wenn sie meine Angst bemerkte. Nach einigen Monaten bei uns begann ich im Wohnzimmer zu schlafen, um der Unbequemlichkeit zu entkommen, mit jemandem ein Zimmer zu teilen, den ich bereits für einen echten Soziopathen hielt. Doch das Wohnzimmer war kaum besser. Sie beobachtete mich weiterhin vom Sessel aus beim Schlafen und lachte, wenn ich erschrocken aufwachte, aus Angst vor dem, was sie mir im Schlaf antun könnte. Meine Mutter glaubte mir nie, wenn ich ihr von ihren nächtlichen Aktionen erzählte. Sie sagte, Kendra bestritt alles und ich würde es wahrscheinlich erfinden, um sie rauszuschmeißen. An diesem Punkt hatte ich genug. Eines Nachts beschloss ich, eine Kamera aufzustellen, um sie auf frischer Tat zu erwischen und meiner Mutter die Wahrheit zu zeigen. Ich platzierte mein Handy diskret, um aufzunehmen. Ich hatte nie erwartet, was ich am nächsten Morgen auf dem Video sah. In der Aufnahme kam Kendra langsam die Treppe herunter zum Sofa, auf dem ich schlief. Sie stand 30 Minuten lang am Fußende, bevor sie sich in den Sessel setzte und mich noch eine Stunde lang beobachtete. Dann ging sie in die Küche. Mit weit aufgerissenen Augen sah ich sie mit einem großen Messer zurückkommen. Sie beugte sich zu mir herab und flüsterte mir etwas ins Ohr. Sie lachte und hob das Messer, als wolle sie es mir in den Körper rammen. Sie senkte es schnell, stoppte aber knapp vor meinem Gesicht. Ich schrie auf, als sie plötzlich den Kopf drehte und direkt in die Kamera starrte. Ich wollte weinen, als ich sie sagen hörte. »Hast du wirklich gedacht, ich wüsste nicht, was das ist? Ich weiß alles, was in diesem Haus passiert. Vergiss das nicht!« Dann ging sie zum Handy und stoppte die Aufnahme. Ich rannte nach oben, um es meiner Mutter zu erzählen, wurde aber stattdessen mit einem Baseballschläger gegen die Brust geschlagen. Es war Kendra. Ich schrie sie an und fragte, was sie tat, während ich versuchte, wieder zu Atem zu kommen, aber sie starrte mich nur emotionslos an. Sie begann, mich in mein Zimmer zu zerren, und während ich noch benommen vom Schlag war, fesselte sie mich an den Schreibtischstuhl. Sie sagte, ich hätte mein Leben nicht verdient, ich hätte keine liebevolle Familie verdient, während sie eine schreckliche hatte. Die Schauer, die meinen Körper durchfuhren, bestätigten meine Vermutung, als sie sagte, du weißt dein Leben nicht zu schätzen, also werde ich es nehmen. Ich zitterte unkontrollierbar und flehte sie an, mich am Leben zu lassen. Sie lachte und sagte, sie würde mich nicht töten, nur dass ich eine Weile wie sie leben würde. Ich verstand nicht, wie das möglich sein sollte, beschloss aber, die Verrückte vor mir nicht weiter zu provozieren. Außerdem war ich mir sicher, dass sie mir mit dem Schläger ein paar Rippen gebrochen hatte, und ich wollte nicht, dass sie ihn wieder aufnahm. Sie schob mich, immer noch gefesselt, in den Kleiderschrank und schloss die Tür. Durch die Ritzen konnte ich sie sehen, und ich schauderte, als sie mehr von meiner Kleidung anzog und sich wie ich frisierte. Endlich hörte ich die Haustür. Meine Mutter kam von der Arbeit. Sie rief meinen Namen und ich begann, um Hilfe zu schreien. Kendra riss den Schrank auf und befahl mir zu schweigen, sonst würde sie meiner Mutter wehtun, also verstummte ich. Ich sah, wie meine Mutter ins Zimmer kam und Kendra fragte, wo ich sei, da sie meine Schreie gehört hatte. Mir wurde übel, als Kendra antwortete, »Aber Mama, ich bin's doch!« Meine Mutter starrte sie nur verständnislos an und fragte, was sie meine. Kendra wiederholte, »Ich bin's. Erkennst du deine Tochter nicht?« Ich sah, wie meiner Mutter das Blut aus dem Gesicht wich, als sie fragte, »Was hast du ihr angetan?« Da explodierte Kendra. Sie schubste meine Mutter zu Boden und schrie, sie sei ihre Tochter und sie solle sich entsprechend verhalten. Meine Mutter stand langsam auf und sagte so freundlich wie möglich, »Mein Gott, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Natürlich bist du meine Tochter. Lass uns Tee machen. Bleib hier.« Sie verließ das Zimmer und Kendra öffnete den Schrank, um mir zu sagen, ihr Plan funktioniere und meine Mutter glaube ihr. Natürlich wusste ich, dass das nicht stimmte und Kendra den Verstand verloren hatte. Ich war mir sicher, dass meine Mutter unten die Polizei rief, aber das würde ich Kendra nicht sagen. Meine Mutter kam 15 Minuten später zurück und bat Kendra, unten auf sie zu warten. Als sie gegangen waren, hörte ich Sekunden später die Polizei eintreten und Kendra festnehmen. Meine Mutter fand mich kurz darauf im Schrank und befreite mich. Sie entschuldigte sich sofort dafür, mir nicht früher geglaubt zu haben. In diesem Moment war ich einfach nur froh, in ihren Armen zu sein. Kendra wurde zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, aber für verhandlungsunfähig erklärt. Stattdessen kam sie in eine psychiatrische Klinik, wo ihr Zustand bewertet werden sollte, um festzustellen, ob sie eine Gefahr für sich oder andere darstellte. Sie wurde zu mindestens 3 Jahren dort verurteilt, bevor eine Entlassung in Betracht gezogen würde. Die ganze Erfahrung war ein wahrer Albtraum, aber ich konnte auch ein wenig Mitleid mit Kendra empfinden. Sie hatte nie die Chance, etwas anderes zu werden. Sie war vielleicht der gruseligste Mitbewohner, den ich je hatte. Aber ich gab ihr nicht die Schuld. Ich gab ihren schrecklichen Eltern die Schuld. Hätten sie ihr nur das Leben gegeben, das sie verdient hätte, wäre sie vielleicht nie diesen Weg gegangen. Einige Monate nach ihrer Einweisung erhielt ich einen Brief von Kendra. Darin schrieb sie, sie sei medikamentös eingestellt und habe viel Zeit gehabt, über ihre Taten nachzudenken. Sie entschuldigte sich und hoffte, ich könne ihr vergeben. Ich antwortete tatsächlich und schrieb, ich habe bereits vergeben. Hoffe, sie bekomme weiterhin die Hilfe, die sie braucht. Und ich hege keinen Groll. Obwohl ich ihr vergeben habe, würde ich lügen, wenn ich sagte, dass ein Teil von mir nicht immer noch fürchtet, was sie tun könnte, wenn sie eines Tages entlassen wird.